preist dem Herrn, werdet wie die Kinder, die an des Vaters Hand gehen. Und ich spreche heute über die Merkmale eines Gläubigen. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich der Himmel sehen. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, wie wird man gläubig, wie wird man ein Kind Gottes und wie man gerettet wird. So, und was sind die Ergebnisse? Merkmale eines echten gläubigen Menschen. Jesus sagt einmal, an einem Baum, oder einen Baum erkennt man an der Frucht. Ob es jetzt Birnbaum ist, ein Apfelbaum ist und so weiter. Und Jesus sucht Frucht und nicht nur Blätter. Viele Christen tragen nur Blätter, denken, das ist alles, was wir sein sollten. Wunderbar schön grün und saftig oder wenigstens jetzt ein paar schöne Blüten. Nein, der Herr sucht Frucht. Frucht ist ausschlaggebend für unser Leben. Am Sonntag haben wir das Thema gehabt, ihr seid meine Zeugen. Zeugen sind keine Zuschauer, keine Beobachter oder keine frommen Betrachter. Sie sind Betroffene. Ich bin ein Teil des ganzen Geschehens, ein großer Glaube. Was ist ein großer Glaube? Ein großer Glaube ist Produkt großer Kämpfe, großer Schwierigkeiten, großer Anfechtungen. Großartige Zeugnisse sind das Ergebnis großartigen Tests und Prüfungen, wo wir Menschen hindurch müssen. Große Triumphe können nur durch große Prüfungen erreicht und bewirkt werden. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht scheuen. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Woran erkennt man einen Christen? In Apostelgeschichte 11, Vers 26, da heißt es, in Antioche, da wurden die Jünger, zuerst mal Jünger, die lebten wie die Jünger, und dann irgendwann wurden sie als Christen identifiziert, weil sie sich so benommen haben wie Jesus, weil sie so gesprochen haben wie Jesus, weil sie so gedacht haben wie Jesus, ja, weil sie auch so gelebt haben wie Jesus, Christen. Christus in Miniatur, Christus in Kleinformat. Ein wahrer Gläubiger glaubt an Gott. Er glaubt an den Gott der Bibel, er glaubt nicht irgendwie an irgendwelche Götter, sondern an den Gott der Bibel, wie er sich dort offenbarte, wie Menschen Gott erlebten. Jeder wahre Gläubige hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich denke nur an Moses, an Abraham, an Noah, an Henoch. Henoch wandelte mit Gott. Sie haben alle eine persönliche Erfahrung mit Gott gehabt. Merkmale der Gläubigen, was ist das? Sie haben Gott vertraut, sie haben Gott gehorcht, sie haben das getan, was Gott wollte. Sie haben eine persönliche Entscheidung gehabt. Ich denke nur an Moses. Herr, wer bist du? Ich bin der Daseinende Gott. Oder der Gott, der sich ihm in diesem brennenden Busch offenbarte. Jeder hatte irgendwie einen persönlichen Ruf. Das sind so Merkmale der Gläubigen. Jeder hatte irgendwie eine persönliche Offenbarung Gottes gehabt. Das heißt nachher in der Bibel, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Jeder hatte eine persönliche Erfahrung mit Gott gemacht. Ein echter Gläubiger, der wandelt mit Gott. Er redet mit Gott, er lebt aus Gott heraus. Alle meine Quellen, Gott sind in dir. Er vertraut dem Herrn, er rechnet immer mit dem Herrn. Das sind so Merkmale. Und die Frage ist, bin ich so einer? Bin ich so einer, der wirklich absolut Gott vertraut? Einen echten Christen erkennt man an der Liebe, an seinem Verhalten zu den Mitgeschöpfen, Mitbrüdern, Mitschwestern, Mitmenschen. Ein echter Christ hat verstanden, dass er nicht vollkommen ist. Ich will das nur auch von mir aus sagen, wie bei mir sich die Entwicklung vonstatten ging. Wie ich Glauben gefunden habe an Gott und was die Merkmale bei mir waren oder für mich sehr wichtig waren. Zuerst einmal, ich bin nicht vollkommen gewesen. Ich dachte, ich wäre vollkommen. Und mir fehlt nur noch der Heiligenschein, aber ich war nicht vollkommen. Ich habe gemerkt, erst als ich dachte, ich wäre vollkommen, und dann ließ der liebe Gott mich plumpsen in die Sünde hinein, und ja, ich habe versagt, jämmerlich und elend. Ich bin froh, dass mich niemand gesehen hat und niemand mich erwischt hat. Ja, ich muss sagen, dank sei der Gnade Gottes, dass nichts passiert ist in meinem persönlichen Leben, aber Gott ließ mich fallen. In dem Moment, wo ich dachte, ich wäre der einzige Heilige, der noch da lebt, der einzige Gerechte, der einzige, der Gott fürchtet, der Gott vertraut. Wahre Gläubige lassen sich an der Gnade Gottes genügen, so wie der Apostel Paulus. Er hat ein Problem gehabt. Wahrscheinlich ein ganz großes Problem hat er gehabt, denn eigentlich, er war kein hervorragender Prediger. In keiner Gemeinde hat er länger ausgehalten wie 3 Tage oder in einer Stadt. Da gab es Aufstand, da gab es Aufruhr, da gab es Schwierigkeiten. Er hat Knatsch gehabt mit allen möglichen Leuten und sich auseinandergesetzt. Ja, er war noch ein kleiner Pharisäer, auch als er Christ war. Und er schreibt ja in Römer Kapitel 7, ich, elender Mensch. Erst in Römer 8 kann er nachher berichten, dass Gott ihn erfüllt hat durch den Heiligen Geist, dass er anders ist. Er hat dreimal gebeten, lieber Gott, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch raus. Und es ist nicht passiert. Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist ein Merkmal eines wahren Gläubigen. Er lebt mit seinen Schwachheiten. Er bildet sich nichts ein. Er ist demütig, er ist bescheiden. Er weiß, ohne Gott kann ich gar nichts. Ohne dem Herrn, ohne dem Heiligen Geist, ohne seine Hilfe bin ich ein Versager. Viele Menschen bilden sich ein, sie wären besser wie die anderen. Aber wir sind kein Deut besser, auch als Christen. Du kannst noch so ein Heiliger sein. Du bist kein Supermensch. Wir sind alles Menschen und unvollkommen. Wir haben alle Mängel. Ich, elender Mensch, sagt Paulus. Oder in Römer Kapitel 3, da schreibt er, wir sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Solange wir hier auf dieser Erde leben, sind wir immer noch ja mangelhaft, unvollkommen, elend, wie auch immer ist. Und nur das eine, wenn ich an Gott glaube und eines der Merkmale ist, wenn Gott mein Vater ist, dann sage ich wie dieser verlorene Sohn, mein Vater hat Brot die Fülle. Ich gehe nach Hause zu meinem Vater. Das ist der einzige Unterschied, was zwischen mir und all den anderen Menschen los ist. Ich kann gar nichts von mir aus. Ich muss einfach mich an der Gnade Gottes halten. Ich rühme mich der Schwachheiten. Ja, und ich rühme mich. Bild mir nichts ein. Ich bin ein Mensch, ein gebrechlicher Mensch. Irren ist menschlich. Das kennen wir in einem Sprichwort. Was sind die Merkmale eines echten Gläubigen? Er kann sich auf Gott berufen. Gott hat mich erwählt. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich habe eine persönliche Beziehung mit einer Person, mit Jesus Christus hier, mit dem Heiland. Ja, und dann, wenn ich die Beziehung mit Jesus habe, dann merke ich plötzlich, dass alles ganz anders ist. Ich kann andere Menschen tolerieren. Ich kann alle Menschen annehmen, denn Jesus starb für alle Menschen auf dieser Welt. Nicht nur für mich und nicht nur für ein paar Fromme und nicht nur für ein paar Heilige oder Scheinheilige, was auch immer ist. Ich kann plötzlich auch die lieben, die mir unsympathisch sind. So viele Menschen, die können nur die lieben, die ihnen sympathisch sind, die so ihr gleiches Gebetsbuch haben, die im gleichen Verein sitzen, die ja im gleichen Jahrgang sind. So die kann ich besonders lieben. Aber nein, wir sollen auch die lieben, die noch Babys sind, die Schwachen im Glauben. Und wir sind alles noch schwach, wir sind noch nicht vollkommen. Jede Person auf diesem Planeten ist anders geprägt, in aller Liebe. Ich weiß nicht, ob du das nicht gemerkt hast. Wir haben ganz anderes Image. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Erfahrungen im Leben gemacht. Jeder Christ sogar hat andere Prioritäten in seinem Leben. Ich muss alle akzeptieren, die Baptisten, die Methodisten, die Pfingstler, die Lutheraner, die Katholiken. Ich muss sie alle lieben. Bei Gott im Himmel wird es keine Katholiken und keine Protestanten und keine Baptisten, keine Methodisten und keine Freikirchler geben. Sie werden alle ja entweder erlöst sein, errettet sein oder sie sind ganz weit weg irgendwo in der Ferne. So, jeder Mensch hat in seinem Leben Prioritäten. Dadurch entstehen oft Differenzen in unserem Leben. Ja, ich glaube an Maria, ich glaube an Josef, ich glaube an das und ich glaube an das. Nein, wir haben eine Verbindung und das ist als Menschen Jesus und Jesus und Jesus allein. Das ist also unser Hauptpunkt und alles andere, das führt nur zu Differenzen. Ich muss dem anderen seinen Glauben lassen. Seine Erkenntnis lassen, seine Führung lassen, denn jeder Mensch wird anders geführt. Differenzen, das ist alltäglich und normal, das gehört zum Leben dazu. Wahre Gläubige, die können damit umgehen, dass der andere anders ist, dass der andere Spinat mag und der andere mag keinen Spinat. Du als Beispiel bei den Kindern. Ja, in unserer Kinderstunde hat mal ein Kind gesagt, warum hat der Heiland nicht im Kuchen Vitamine eingebaut? Er hätte im Kuchen auch Vitamine einbauen können und nicht nur im Spinat, weil die Mutter gesagt hat, du musst Spinat essen. So, dem einen schmeckt das, dem anderen schmeckt jenes. So, wahre Gläubige können miteinander umgehen. Der eine ist ein Pferd, der zieht es durch und macht, und der andere ist ein Esel, der trägt Lasten. Der eine ist eine Antilope und rennt und springt, und der andere ist eine Schnecke. Und wir müssen einander so annehmen, wie wir sind. Und wir müssen das akzeptieren. Und das ist sehr schwer in der Gemeinde Jesu, dass wir einander akzeptieren. Gott hat sie alle geschaffen. Das Pferd und den Esel, die Antilope und die Schnecke. So, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und was sind also diese Früchte alle? Lasst uns nachher miteinander das alles betrachten. Gott liebt uns mit unseren Eigenarten. Und jeder Mensch hat eine eigene Art, Eigenarten, was es auch immer sind. Und er liebt auch die Komischen, auch die Schwachen, auch die Armen, die Kranken und die Gebrechlichen. Jesus hat einmal zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das reicht vollkommen aus. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das hat den Mann befriedigt und zufrieden gemacht, diesen Pharisäer. Pharisäer denken, alle Menschen müssen gleich sein. Und Paulus hat dann erfahren, dass er sich an seiner Schwachheit genügen lassen muss. Und dann sagte, ich will am liebsten mich meiner Schwachheit rühmen, dass ich schwach bin. Wo sind heute die Menschen, die Christen, die Gläubigen, und das sind, ich spreche über die Merkmale der Gläubigen, wo sind die Gläubigen, die sich über ihre Schwachheit rühmen? Viele Leute denken, ich habe Sieg, ich habe Kraft, ich kann triumphieren über Satan, über dies und jenes. Nein, rühm dich über deine Schwachheiten. Ich kann gar nichts. Und das ist wahres Christentum. Wahre Christen erkennen, dass sie gar nichts sind, dass sie Weichlinge sind, dass sie Feiglinge sind, dass sie Waschlappen sind, dass wir Versager sind. Das erkennt ein wahrer Christ. Ich kann nichts, es sei denn, der liebe Gott hilft mir. Hier merken wir plötzlich, ich kann nur die lieben, die Gott mir in den Weg stellt und mir Kraft und Gnade schenkt, sie zu lieben. Dass ich sie annehme, so wie Christus sie angenommen hat. Dass ich dieses begreife und akzeptiere. Ja, was sind die Merkmale eines wahren Gläubigen? Die persönliche Liebe zu Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Auch wenn ich nicht perfekt bin, ich liebe dich trotzdem. Ich habe Ruhe und Frieden im Herrn. Er hat mir meine Sünden vergeben. Ich habe alles abgehackt, ich habe alles losgelassen, ich habe allem vergeben. Ich trage niemandem was nach. Und das ist, was den Gläubigen ausmacht, den wahren Gläubigen ausmacht. Er ist ein Gefangener Jesu Christi, wie Paulus sagt, ein Sklave Jesu Christi sogar. Ich rühme mich der Schwachheit. Ein Merkmal des Gläubigen ist, dass er Geduld hat. Geduld mit sich selber, Geduld mit dem lieben Gott, Geduld mit den anderen Menschen, Geduld mit den Schwierigen. Auch es gibt so viele schwierige Menschen auf dieser Welt. Und jeder Mensch ist schwierig. Der eine, der wiegt 120 Kilo und der andere wiegt vielleicht nur 50 Kilo. Aber jeder Mensch ist schwer genug, verstehst du, wenn du den meine Weile tragen musst. Paulus sagt, als Gefangener Jesu Christi ist jetzt also kein mega frommer mehr. Ich rühme mich der Schwachheit. Ich kann gar nicht so viel machen, selbst wenn ich es möchte. Ich bin gebunden, meine Hände sind gebunden. Links und rechts steht ein Soldat, der mich bewacht. Und stell mir vor, ich müsste heute Nachmittag predigen mit einem Wächter an meiner Seite, angekettet womöglich, dass ich nicht abhaue. Paulus ist ein Mitknecht und Diener Gottes, wie alle anderen auch. In aller Schwachheit diente dem Herrn. Eine wahre christliche Gemeinde ist keine besondere Gemeinschaft. Ich werde nie vergessen, in der Nazareth-Kirchstraße, da kam jemand, eine Frau aus dem Osten. Ich suche eine vollkommene Gemeinde. Aber sie sind hier falsch. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Und sobald sie hineinkommen, sind wir schon unvollkommen, selbst wenn wir vollkommen wären. Also es gibt keine vollkommene Gemeinde, eine besondere Gemeinschaft, die sich so kuscheln und so weiter, sie einander lieb haben. Aber jeder Mensch ist anders. Der eine ist stachelig, der andere ist irgendwie anders geprägt. Einfach die Gegensätze. Die Gemeinde Jesu besteht aus Gegensätzen. Verstehst du mal? Die Menschen mit Problemen, mit Schwächen und mit Zipperleins und was weiß ich, jeder Mensch ist anders, anders gelagert. Und wahre Gläubige wissen, es gibt keine perfekten Menschen. Es gibt keine perfekten Menschen. Und jeder, der eine hat O-Beine, der andere hat X-Beine, der andere hat abstehende Ohren, was weiß ich, jeder hat irgendetwas. Und daher ist, dass wir uns einander akzeptieren, wie Gott uns geschaffen hat, nach seiner Art uns geschaffen, wie er uns haben wollte. Daher akzeptieren auch die wahren Gläubige einander, sie nehmen sich an, so wie Christus uns angenommen hat. Stell dir mal vor, in der Christengemeinde, in dem Apostelkreis, da war ein Judas, 3,5 Jahre ist der Judas mitgelaufen, hat die Kasse geführt, hat die Geschwister versorgt und ihnen Geld gegeben, wie sie ihr gebraucht haben. Jesus hat ihm so viel vertraut, diesem Judas Ischariot, und du musst deinen Judas mittragen. Und überall gibt es wenigstens 5 Judas, nicht nur ein Judas. In deiner Familie ist ein Judas, in deiner Gemeinde ist ein Judas, in deiner Fabrik, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule ist ein Judas. Irgendwo gibt es immer einen Judas. Die sterben nicht aus, auch wenn sie sich das Leben nehmen und verschwinden nach einer Weile. Aber es ist so wichtig, dass wir einander in der Liebe Gottes begegnen und uns gegenseitig annehmen. Wahre Christen sehen nicht nur die Schwächen der anderen, sondern sie sehen doch die Möglichkeit, was in einem drinsteckt. Und ein wahrer Gläubiger, ein wahrer Christ wird nicht über die Schwächen eines anderen Menschen lästern. Weißt du, das tut weh, wenn Menschen dich verspotten. Ja, was willst denn du? Bist denn so ein Trottel da? Verstehst du? Du kannst ja nichts, verstehst ja nichts. Du lebst ja noch hinterm Mond. Wir müssen einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Und das betone ich immer wieder. Such sie nicht auf dieser Erde. Auch die katholische Kirche ist nicht vollkommen. Auch wenn sie die älteste Kirche ist. Ein Merkmal von einem wahren Gläubigen ist, dass er Frieden hat. Herr, ich weiß, es gibt keine Vollkommenen. Es gibt keine Perfekten. Und dann hast du Frieden. Dann gehst du deine Straße weiter, bist getauft, bist ein Jünger Jesu. Und Frieden ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dass ich Frieden habe. Frieden in mir selber, Frieden mit Gott, Frieden mit meiner Umgebung. Merkmale des Evangeliumsgläubigen und seine Kennzeichen und Eigenschaften, Besonderheiten sind, dass er zukunftsorientiert ist. Nicht, ich habe schon erreicht, sondern ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Wahre Gläubige, die sind nicht angekommen. Ich habe es noch nicht erreicht. Ich suche noch, ich bin noch unterwegs. Ich wandere noch, ich kämpfe noch, ich habe noch viel zu tun und viel zu erledigen. Wahre Christen sind zukunftsorientiert. Sie wissen, wenn sie sterben, dann gehen wir erst zu Gott. Dann sind wir erst zu Hause beim Vater im Himmel, wenn wir gestorben sind. Aber hier ist alles nicht perfekt. Nobody is perfect. Haben wir irgendwo mal zeitlang die Leute sich gedacht, niemand ist perfekt. Keiner, kein Politiker, kein Pastor, keine Gemeinde, kein Christ, niemand ist perfekt. Sei nicht schockiert, wenn ich das so sage, aber ich möchte dich runterholen, hier auf dem Teppich. Wahre Gläubige haben eine Vision, sie leben prophetisch, sie leben der Gnade Gottes. Ich weiß, der, der das gute Werk in mir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Er hat es den Anfang gemacht, er hat die Lawine ausgelöst in meinem Leben und durch die Gnade Gottes geht weiter. Der Gläubige hat eine Vision. Wir sollen nicht an unserer Vergangenheit rummachen, sondern an unserer Zukunft. Was kommt auf uns zu? Wir sollen nicht rummachen an unseren Fehlern, auch nicht an den Fehlern anderer Menschen. Da jeder macht Fehler. Stell dir mal vor, als Gott den Menschen geschaffen hat, weißt du was? Überall sagt der liebe Gott, es war sehr gut, es war sehr gut, es war sehr gut, es war sehr gut. Und dann, als er den Menschen gemacht hat, hat er gesagt, es ist nicht gut. Zum ersten Mal sagt Gott, der liebe Gott, selbst für sich selbst, und es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Verstehst du? Plötzlich merkt Gott, hier fehlt noch was. Hier fehlt noch was. So, wir sind hier, um unser Leben zu verbessern, das Optimale aus unserem Leben zu machen, um hier zu profitieren, hier Schätze zu sammeln, hier Frucht zu bringen, und zwar reichlich Frucht zu bringen. Hier sind wir in dieser Welt, in diesem Leben, dass wir unser Leben aufwerten, dass wir nicht nur Blätter und nicht nur Blüten haben, sondern dass wir wirklich auch Früchte tragen. Hier sind wir in dieser Welt, dass wir veredelt werden, dass wir Nutzen haben von unserem Leben, dass wir Vorteile haben, dass wir etwas erreichen. Komm nicht zu spät. Verlass dich nicht auf Menschen, auf andere und dergleichen. Du verpasst dein Leben. Fang an zu leben und Frucht zu tragen. Jesus geht 3 Jahre vorbei an diesem Feigenbaum und sagt, und keine Frucht, und keine Frucht, und keine Frucht. Und hinfort soll an dir überhaupt gar keine Frucht mehr gefunden werden. Schade, schade eigentlich. Lass dich nicht krank machen durch Corona, wenn die Leute noch kränker, als sie jetzt schon sind. Jetzt ist ein neuer Virus in Indien. 8 Leute sind inzwischen hier mit diesem indischen Virus bei uns in Deutschland infiziert, verstehst du? Und das ist schlimmer als der britische Virus war und der südafrikanische Virus war. Dieser Virus ist jetzt mitten unter uns. Pass auf, was da noch kommt. Jetzt kommt die 4. Welle, nicht mal die 3. Welle. Was glaubst du, warum die Leute, warum der ganze Bundestag so eine Panik hat? Und damit sie die Notbremse ziehen? Ja, aber ich sage dir eines, wer an Jesus glaubt, der glaubt nicht an Corona. Preis dem Herrn. Der glaubt an Heilung, an Bewahrung, an Gnade Gottes. Gut, wenn wir sterben müssen, wir sterben, wir gehen in den Himmel. Das ist unser Weg.
Deshalb bin ich hier auf dieser Welt. Was macht einen Gläubigen aus? Dass er keine Angst vor dem Tod hat. Aber die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod, weil sie nicht wissen, wo gehe ich hin. Aber ich weiß, wo ich hingehe. Ins Vaterhaus, nach Hause zu Gott. Ich weiß, mein Vater hat Brot die Fülle. Und er wird mich aufnehmen. Und dann werde ich die Worte hören. Du warst tot, mein Sohn, du bist lebendig geworden. Wer an Jesus glaubt, der geht fröhlich seine Straße weiter. Der lebt weiter. Trotz der Corona, vierte Welle, fünfte Welle, sechste Welle. Oder wie viele Wellen es auch noch kommen werden. Wir sind getrost. Wir sind gelassen. Und ein Zeichen oder ein Merkmal der wahren Gläubigen ist, dass er gelassen ist. Der regt sich nicht auf, explodiert nicht, geht nicht gleich auf die Palme, verliert nicht die Nerven. Nein, er lebt und sagt, bis hierher hat Gott uns geholfen, bis hierher hat uns durchgetragen, der wird uns auch weitertragen. Der macht sich keine großen Gedanken. Wer mit Gott lebt, der weiß, Gott hat immer wieder einen Ausweg gefunden, irgendwie eine Möglichkeit. Auch wenn 1000 zu der Seite fallen und 10.000 zu jener Seite fallen, ich vertraue meinem Gott. Gott wird mich durchhalten, Gott wird mich durchführen, er wird mich am Leben lassen. Und ich lasse mich vom Teufel nicht einschüchtern, ihr Lieben. Es ist so wichtig, dass wir Gläubige sind und gläubige Menschen lassen sich nicht einschüchtern. Was der Gottlose befürchtet, das trifft ihn. Also lass nichts an dir ran, nichts Negatives. Glaube fest, sei unerschütterlich, lass dich nicht zermürben. Guck mal, das darfst du nicht mehr, das darfst du nicht mehr bald groß spazieren gehen, das darfst du und denes darfst du nicht. Weißt du, wir werden so eingegrenzt und eingeengt. Lockdown Nummer 1, Lockdown Nummer 2, Lockdown Nummer 5, was weiß ich. Und der Teufel will uns einschüchtern, er will uns Angst machen. Weißt du, schütz dich selber. Das ist das Wichtigste, was ich sagen kann in dieser Corona-Zeit. Schütz dich selber, pass auf dich selbst auf. Und dann wirst du bewahrt werden. Aber du musst auf dich selber aufpassen, nicht auf die anderen Leute. Ich halte nichts, wenn man sagt, wir müssen uns wegen den anderen Leuten schützen. Ich schütze mich nicht wegen den anderen Leuten, ich schütze wegen mir selber. Denn jeder muss selber zugucken, ob er steht oder fällt, was mit ihm passiert. Er steht oder fällt seinem Herrn. Ich bin mir selber verantwortlich und sonst niemand. Auch nicht dem Staat. Auch nicht den anderen Menschen. Ich bin kein Humanist. Tut mir leid. Die Zeit ist vorbei. Die anderen sollen auf sich selbst aufpassen. Jeder muss auf sich selber aufpassen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Das war schon gleich nach dem Mord von Kain. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Nein, du sollst nicht. Der Bruder soll sich selber aufpassen. Ich halte nichts von den Humanisten. Das sind nur Mist für mich. Sie sind von Gott verdammt und so weiter, von Gott dahingegeben. Sie imponieren mich nicht. Sie beeindrucken mich nicht. Egal, wie viele ihre sind. Ich gehe meinen Weg. Ich passe auf mich selber auf. Ich wasche meine Hände. Ich schmuse nicht mit allen Leuten. Verstehst du? Ja, genauso wie HIV. Verstehst du? Jeder Mensch muss auf sich selber aufpassen. Dann kriegt er das Zeug gar nicht. Und nicht sündig leben. Lass die Toten ihre Toten begraben, hat Christus gesagt. Komm und folge mir nach. Der Gläubige hat eine Vision. Er will was und er erreicht auch was in seinem Leben. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass ich auf mein Ziel mich konzentriere. Was ist in meinem Leben das Wichtigste? Der Läufer, der irgendwo in der Arena läuft und so weiter, will noch schneller sein, er will seine Leistung noch mehr steigern und so weiter. Und genau das ist es. Ich will meine Leistung steigern, ich will noch besser sein, ich will mein Ziel erreichen und ich möchte so weit wie möglich kommen. Ja, ich weiß, beim Weitspringen, ich wollte immer weiter springen. Man hat mir in der Schule gesagt, wenn du springst, dann wenn du fällst, fall nicht nach hinten, fall nach vorne, dann bist du gleich ein paar Zentimeter weiter. Nach vorne fallen und wir sollten auch, wenn wir fallen, wir sollten nach vorne fallen und nicht nach hinten. Nur nebenbei, verstehst du, nach vorne fallen. Wenn wir Fehler machen, dann sollen wir Vorteile aus diesen Fehlern ziehen. Das Merkmal eines Gläubigen ist, dass er mehr vom Leben will, dass er mehr vom Glauben will, dass er mehr aus sich selber machen möchte. Das ist, was der Gläubige will. Ich habe eine Vision. Ich habe mich auf Gott fixiert und ich lasse mich nicht beschneiden von den Judaisten, von den Gesetzlichen, von den Pharisäern. Viele Prediger sind mehr oder weniger Bestatter, verstehst du? Sie predigen für den Friedhof, für die Beerdigung. Das musst du aufgeben und das musst du aufgeben und darauf musst du verzichten. Das kannst du nicht. Nein, wenn ich verzichte, wenn ich faste, dann faste ich mit einem Grund, damit ich besser werde, damit ich geistlicher werde. Wenn ich auf etwas verzichte und aufgebe und so weiter, dann will ich mich verbessern. dass ich besser bin, nicht, dass ich mich kasteie. Gott will nicht, dass ich mich kasteie. Ein Merkmal eines wahren Gläubigen ist nicht, dass er sich kasteit, sich quält und ablagt. Ach, das Leben ist so schwer. Eine andere Frau, auch in der Nazareth-Kirchstraße, ich weiß nicht, warum die Leute dort gekommen sind und so weiter, dann hat sie zu mir gesagt, also Herr Pastor, Ihre Religion ist eine schwere Religion. Auch aus dem Osten jemand. Ihre Religion ist eine schwere Religion. Da habe ich gesagt, ich merke das gar nicht. Es ist gar nicht so schwer. Es ist lässig. Ich lebe lässig. Ein Merkmal eines Gläubigen ist, dass er lässig lebt, er qualifiziert sich, er veredelt sich, er versucht das Optimalste aus seinem Leben zu machen, etwas besser zu machen als vorher. Ja, ich kastei mich nicht und ich quäle mich nicht, sondern ich versuche mich immer ständig zu verbessern. Das ist, was ich tue, zu verbessern. Ich spare, um in Zukunft was zu haben, dass ich nur Notgroschen irgendwo habe. Und das ist, wie ich mit Vision lebe und mit Vision umgehe. Alles andere ist für mich Käse und Schmarrn. Ich verzichte nicht auf etwas, das mir nichts bringt. Ein Merkmal eines Gläubigen ist, eines wahren Gläubigen ist, er tut was, dass es ihm was bringt für die Ewigkeit, für dieses Leben, vielleicht auch für das andere Leben nachher. So, ja, ich verzichte auch nur auf etwas, ja, ob es jemand passt oder nicht, damit ich besser werde, damit ich edler werde, damit ich mich besser konzentrieren kann. Ein Merkmal eines Gläubigen, das finde ich hier in Philipper Kapitel 3, Vers 3, da lese ich hier, denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, egal wo, sondern sie besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Nicht, dass wir am Körper beschnitten werden, ja, kurze Haare, lange Haare, was weiß ich, was wir vormacht. Wir sind stolz, schreibt Paulus hier weiter, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selber tun können. Das ist Beschneidung, mehr und mehr von sich weggeben, mehr und mehr loslassen. Was glaubst du, wie viel Zeugs wir mitschleppen? Als ich hier von Heilbronn nach Berlin umgezogen bin, habe ich zwei Sattelschlepper gebraucht. Zwei LKWs, verstehst du? Und das hat nicht mal gereicht. Da muss ich noch mit meinem Busle noch ein paar Mal hin und her fahren. Da merkst du, wenn du mal umziehst, was du alles hast. Oder den Keller aufräumst. Oder die Wohnung aufräumst. Was da alles sich so angesammelt hat. Das denkst du, du musst das und das haben. Wir sind stolz, dass wir zu Jesus gehören. Das genügt, wenn du weißt, ich gehöre zu Jesus. Und das ist, was die Gläubigen ausmachen. Weißt du, wir haben schon 13 Monate Pandemie und die Regierung hat bis jetzt noch nichts getan. Es ist noch nichts groß passiert. Da ist noch nichts gebannt und noch nicht einmal die Leute sind geimpft. Was weiß ich, da ist gar nichts passiert. Philipper 3, ich lese weiter, denn in 4, Vers 3, denn in Wirklichkeit sind wir es zur Familie Gottes, wir gehören zur Familie Gottes. Und das ist die wahre Beschneidung, dass wir von Gott angenommen worden sind. Wir sind es, die Gott in Wirklichkeit mit dem Heiligen Geist erfüllt hat und wir dienen dem Herrn. Ja, wir sind darauf stolz, dass wir zum Messias gehören und wir stützen uns nicht auf rein menschliche Vorzüge. Ich bin stolz, ich gehöre Jesus. Das ist ein wahrer Gläubiger, der ist stolz, er gehört zu Jesus, zur Familie Gottes, die im Himmel angeschrieben ist. Die anderen interessieren ihn gar nicht. Jetzt bitte, sei nicht schockiert, was ich dir sage, die anderen interessieren mich nicht, denen vertrauen wir nicht und so weiter, weil Gott mit ihnen nichts zu tun hat. Warum muss ich mich mit Leuten beschäftigen, mit denen Gott sich nicht beschäftigt? Ich muss die annehmen, die Gott annimmt und die loslassen, die Gott loslässt. Ja, viele werden mich nicht verstehen, aber du wirst diese Erfahrung machen, wenn du länger mit dem Heiland gehst. Du merkst, was du alles brauchst. Die Gnade ist alles. Die Gnade, die Gnade, die Gnade. Dass Gott mit mir gnädig ist. Dass Gott mit mir barmherzig ist. Dass Gott auf mich schaut mit Liebe. Und dann, wenn ich von Gott angenommen worden bin, dann muss ich mich nicht fürchten. Denn niemand und nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ich lasse mir die Freude von Gott nicht nehmen. Ich lasse mich nicht nehmen. Ich bin glücklich im Herrn. Weißt du, das ist diese Heilung, was mich heilt. Ich brauche nicht extra, dass mir jemand die Hände auflegt und mit mir betet. Ich kann mich selber beten. Ich bete den Herrn an. In der Anbetung Gottes werde ich geheilt. Therapie ist Heilung durch die Anbetung Gottes. Ich vertraue dem Herrn. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Er teile die Fluten vom Roten Meer. Er ist derselbe heute noch. Ich lasse mir von der Corona-Tyrannei meinen Lebensstil nicht vorschreiben. Auch nicht von der Kirche, auch nicht von der Angstmacherei mancher Leute. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, da habe ich keine Angst vor der Hölle. Für mich gibt es keine Hölle erstmals. Das ist das eine. Denn Hölle ist die Gottesferne. Und je näher ich Gott komme, je näher ich beim Heiland bin, je näher ich Gott anbete, desto mehr habe ich vom Leben. Jesus hat das Gefängnis aufgelöst, die Hölle gefangen genommen. Wir sind nicht mehr in der Geiselhaft Satans, wir sind befreit. Und das sind die Merkmale eines echten Gläubigen. Der fürchtet sich nicht mehr vor der Hölle. Leben wir, so leben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also, vor was soll ich mich fürchten? Vom Leben? Soll ich mich vom Tod fürchten? Das ist eine andere Seite des Lebens. So, Merkmale eines echten Gläubigen. Was sind das? Gut, dass du fragst. Ich lebe nicht nur nach den 10 Geboten, sondern pass auf, ich sage dir, nach was ich lebe. Ich lebe nach der Bergpredigt. In der Bergpredigt ist so viel, was der Heiland gesagt hat, was ich tun soll. Selig sind die. 39 Seligpreisungen sind in der Bergpredigt für mich enthalten. Wenn ich das tue, die geistlich Armen, die immer bedürftig sind, die immer Hilfe Gottes brauchen, die ein reines Herz haben, ein gutes Gewissen haben, ein wahrer Gläubiger, und der geht hier diese, gehen wir mal diese Bergpredigt durch, die ganzen Seligpreisungen, das sind Merkmale eines wahren Gläubigen. Der wird verfolgt, der wird geschlagen, aber wir, es macht uns gar nichts aus, wir sind abgebrüht in aller Liebe, wir sind friedfertig, nach mir die Sintflut. Verstehst du, wir gehen weiter, ziehen unsere Straße weiter. Die Friedfertigen, die werden das Erdreich besitzen. Ja, und dann die Sanftmütigen, was die noch alles kriegen. Ich werde über Jesus demnächst sprechen. Jesus, ja, wir sollen von ihm lernen. Und Jesus sagt, ich bin demütig und von Herzen. Und ich bin sanftmütig und ich bin von Herzen demütig. Ja, die Bergpredigt. Ich bin nicht mehr im Alten Testament, ich bin im Neuen Testament. Leute, ich bin umgezogen. Ich lebe im Neuen Testament, ich lebe ein anderes Leben, in einer anderen Dimension, ich bin eine neue Schöpfung, ich lebe nach anderer Art. Jesus und der Heilige Geist in mir, das machen das Reich Gottes aus. Wie heißt es in der Bibel? Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das ist, was der Teufel wollte. Bet mich an. Nein, wir sollen Gott anbeten und ihm allein dienen. Mehr will ich nicht. Ich will nur Gott dienen. Und das tue ich gerne. Und schon ziemlich lange. Und alle, die was anderes lehren, sind Diebe und Räuber für mich. Die im Glauben leben, ja, die leben nicht mehr nach dem Gesetz. Du musst es. So und so. Ursache und Wirkung. Die Zeit ist vorbei. Ursache und Wirkung. Ja, ich bewohne Städte, oder ich werde einmal Städte bewohnen, die ich gar nicht gebaut habe. Weinberge ernten, die ich nie gepflanzt habe. Gott wird es geben. So wie den Israeliten das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Das Land gehört euch. Geschwister, wir leben von der Gnade. Ich muss mir den Himmel nicht verdienen, durch nichts und gar nichts. Der Himmel ist schon verdient für mich, schon alles bezahlt. Vollpension habe ich dort drüben. So, ein wahrer Gläubiger, der lebt im Glauben, der lebt von der Gnade Gottes. Wir sind begnadigt, wir haben Vergebung der Sünden, wir sind amnestiert, wir sind entschuldigt. Auch wenn wir Fehler gemacht haben, meine Fehler sind bereits entschuldigt. Der Heiland hat sie vergeben bei mir und bei den anderen sind die Fehler vergeben. Stell dir mal vor, was da los ist. Niemand hat eine Schuld. Du schuldest niemand und niemand schuldet dir was. Vergib. Lass einfach diese Dinge geschehen. Es ist alles vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Mensch war ahnungslos, als er in die Sünde ging. So, wir, ein wahrer Gläubiger macht mit seiner Vergangenheit nicht mehr viel rum. Ja, ich lebe, ich habe gelebt und ich werde leben. Ja, und ich mache weiter, ich kümmere mich nicht darum. Ich mache mir keine Gedanken, ist es alles vergeben, ist es alles vergessen. Der Gläubige lebt in der Zukunft, in einer neuen Zeit und bei dem ist das Alte alles vorbei. Stellen wir sowas vor, das ist ein Merkmal, ich bin nicht mehr der Alte. Wenn du den Herrn Matthäus suchst, dann wirst du ihn nicht mehr finden. Den gibt es nicht mehr. Jesus hat aus mir etwas Neues gemacht. Viele Evangelikale sind verdorben durch gesetzliche Prediger, die Beschneidung predigen, ihnen die Hölle heiß gemacht haben. Pass auf, wenn du nicht folgst. Man hat den Kindern Angst gemacht mit der Hölle. Das ist furchtbar. So wie man Angst vor der Polizei hat. Polizei ist dein Freund und Helfer. Du musst nur richtig umgehen mit diesen Leuten. Wir sind erlöst von dem Fluch der Sünde, von jeder Verdammnis. Uns davon kann niemand mehr verdammen. Ist jemand in Christus? Und ich bin in Christus. Und zwar bewusst, ich bin dort eingetreten in diesem Verein durch meine Entscheidung. Wahre Gläubige lassen sich nicht mehr verdammen. Sie lassen sich keine Schuldgefühle einreden. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Nein, aus mir ist schon was geworden. Bloß die Leute wissen es noch nicht, was aus mir alles geworden ist. Verstehst, der Tag X wird kommen, wo alles offenbar werden wird. Wenn ich Jesus sehen werde, werde ich feststellen, werde ich merken, was die Gnade Gottes aus mir gemacht hat. Was hat er doch aus diesem Klotz da gemacht, verstehst du? Wie die Leute zu Michelangelo gesagt haben, als er diesen jungen David präsentierte. Aus diesem Klotz, der vermurkst war, den niemand haben wollte. Was hat er aus diesem Stein gemacht? Ja, ich rede mir keine Schuldgefühle mehr ein und lasse mir auch keine Gewissensbisse einreden über gar nichts und nichts. Und mir Angst machen, pass auf, du bist nicht gerettet. Ja, ich bin gerettet und ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Ich lebe ein Leben des Gerechten. Und ich kümmere mich nicht um mein Heil mehr. Ich bin errettet, ich bin erlöst und ich fahre fort. Jage nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ich versuche nicht heiliger zu werden, mich selbst heiliger zu machen, sondern Jesus Christus macht mich gerecht, macht mich heilig, macht mich zu einem edlen Menschen. Der Heilige Geist erneuert mich von Tag zu Tag. Das ist, was der Gläubige, der wahre Gläubige erlebt. Ihm ist vollkommen egal, was die anderen sagen. Denn jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder Einzelne, jeder, der fällt oder aufsteht, der fällt oder steht auf seinem Herrn. Und es ist jeder für sich selbst verantwortlich, und zwar auf allen Gebieten des Lebens. Wenn du krank wirst, bist du selber schuld. Nicht der Teufel, der arme Kerl kann nichts dafür. Wenn du saufst und frisst und was weiß ich, was du sonst noch machst, es ist ungesund lebst, wenn du Gott nicht gehorchst. Wir sind selbst verantwortlich für unser Glück und Unglück. Das ist vielen gar nicht klar, nicht bewusst. Wir selber, wir bauen unser Haus oder zerstören unser Haus. Du bist nur für Jesus verantwortlich. Was ist er in deinem Leben? Interessierst du dich für Jesus? Lebst du mit Jesus? Ist er dir wichtig? Und was machst du mit Jesus? Gott hat uns Jesus gegeben und die Frage ist, was machst du mit Jesus? Ja, mehr will er nicht wissen. Und jeder Einzelne wird vom Heiligen Geist geleitet und geführt. Und Geistesleitung ist ein Merkmal eines echten Gläubigen. Denn welcher der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Leitet dich der Heilige Geist? Das ist ein Zeichen der Gotteskindschaft. Geistesleitung. Ich werde von Gott geleitet. Wenn ich morgens aufstehe, dann frage ich, Herr, was ist dein Wille heute? Eigentlich sagt er schon uns in der Nacht, im Traum, sagt er uns schon den Willen Gottes, dass wir dann aufwachen und dann wissen wir ganz genau, was heute passiert. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, auch ein Merkmal, ein Kennzeichen der Gotteskindschaft. Wahre Gläubige rühmen sich. Weißt du, was die wahren Gläubigen machen? Sie prahlen sich, sie protzen und brüsten sich ein. Sie geben sich mit dem Herrn ab an. Mein Jesus, mein Heiland, mein König, mein Hirte, mein Vater im Himmel, verstehst du? Mein Vater hat Brot, die Fülle. Die rühmen sich. Wenn sich einer rühmen will, der rühme sich des Herrn, heißt es in der Bibel. Sich an Jesus erfreuen. Welch Glück es, erlöst zu sein. Ich freue mich über seine Worte. Ich bin von Gott begeistert. Manchmal geht es mir wie dem Johannes in einem Bild vom Johannes den Täufer. Der zeigt auf Jesus, auf das Lamm, und da wird er dargestellt, als wenn er betrunken wäre, in Ekstase wäre, also im Delirium wäre. Er zeigt auf Jesus, er ist berauscht, betrunken, angeheitert, mein Heiland. Das ist das Lamm, der die Sünden dieser Welt trägt, das Lamm Gottes. Und es ist unser Privileg, es ist unser Sonderrecht und unser Vorrecht, sich zu freuen am Herrn. Ich bin erlöst, ich bin erlöst. Mich geht's gar nicht an. Du kannst mir erzählen, was du willst. Du kannst mir vorwerfen, was du möchtest. Ich bin erlöst. Das ist nicht mehr meine Geschichte. Das war einmal. Das ist ein Märchen, was du erzählst. Es war einmal. Merkmale eines echten Gläubigen. Besondere Eigenschaften, Spezialitäten und Besonderheiten. Ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen. Es beginnt mit der Bekehrung. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, ist die Wende in deinem Leben. Du bist nicht mehr dasselbe. Statt dass du von Gott weggehst, rennst du auf Gott zu. Weil sobald du was von dem lieben Gott hörst, ha, was hat er gesagt? Und dann interessiert dich, bist neugierig. Jeder Bekehrte, ein gesundes Merkmal, ein gesundes Zeichen ist, dass er Appetit hat nach Gott. Mehr von Jesus, mehr vom Heiland, mehr vom Heiligen Geist. Ein echter Bekehrter, der Zeugnis Gottes in sich, ihm sind seine Sünden vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Wer hat es gesagt, der Herr Pfarrer? Nein, nicht der Pfarrer, der Heilige Geist hat er mir gesagt, dass ich ein Kind Gottes bin. Und diese Gewissheit des Heiligen Geistes ist etwas so Wunderbares. Er weiß, weil es in der Bibel so gesagt ist, weil er das fühlt. Er weiß, weil er bestimmte Dinge nicht mehr tut, weil er alles wieder in Ordnung macht in seinem Leben. Er bringt die Dinge in Ordnung, was verfahren, versaut, verdorben ist. Die Fehler, wo gemacht worden sind, die vergibt er großzügig. Ach, nehmen Sie hin. Ach, ist gar nicht so tragisch. In Apostelgeschichte 2, Vers 37, da werden uns mehrere Kennzeichen der Gläubigen genannt. 3000 haben sich bekehrt. Und es ist wichtig, dass wir das lesen, was die ersten Zeichen der ersten Urgemeinde waren. Die Bekehrten, die haben ihr Leben verändert. Sie ließen sich taufen. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet, im Frohlocken. Halleluja! Lob und Dank! Halleluja! Die sind im Frohlocken gewesen. Weißt du, die meisten Leute wissen gar nicht, was Frohlocken ist. Denk drüber nach, was Frohlocken ist. Und dann, sie waren in der Einfalt des Herzens, im Gebet. Das Gebet war also etwas Frohlockendes, etwas nicht, ich muss beten, so etwas Trauriges. Lieber Gott, es ist Sauwetter draußen. Nein, sie frohlockten und sagten, Gott, ich danke dir, dass so viele Tage mal die Sonne schien, dann wenig Tage wie diese, die so verregnet sind. Ein anderes Kennzeichen ist, und eines der Merkmale ist, dass das Wort Gottes einem durchs Herz geht und sie haben Sünden erkannt, in mir wohnt nichts Gutes. Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Wahre Gläubige wissen, dass sie allein von der Gnade Gottes abhängig sind, dass sie den Himmel nicht verdienen können. Sie wollen auch gar nicht den Himmel verdienen, kann man aber gar nicht. Sie wissen, Jesus starb für unsere Sünden, er hat uns mit Gott versöhnt und sie blieben nicht bei der Buße stehen. Da geht doch ein Sportler ins Beichtstuhl zum Beichten und dann fragt der Beichtvater, ja, was sind ihre Sünden? Dann fragt er zuerst, was ist ihr Beruf? Dann sagt er, er ist so ein Artist und im Zirkus arbeitet er dort jetzt, hier im Ort, ist gerade im Zirkus und beichtet da. Und dann sagt er, was können Sie? Ja, und dann macht er Salto, schlägt er und Kopfstand macht er und was weiß ich, was er für so Theaterstücke draußen vor dem Beichtstuhl vorführt. Und dann kommt eine Oma zum Beichten und sagt, lieber Pastor, aber bitte nicht so hart wie Sie bei dem Vorgänger mich bestraft haben, dass ich Handstand, Salto und sowas schlagen muss. Verstehst du? Dass sie mich bestrafen so stark, dass sie die Bußübungen, wir müssen keine Bußübungen mehr machen, dass wir so in der Gnadenkapelle im Altötting da einfach ein Kreuz tragen und X Ave Maria und was weiß ich beten. Es genügt, wenn wir sagen, Vater, ich habe vor dir gesündigt und vor dem Himmel und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße oder deine Tochter. Und dann warte, was dann passiert, wenn du dich vor Gott gestellt hast, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, Herr, ich brauche deine Gnade. Und dann warte, was der Vater unternimmt. Der geht gleich zur Garderobe, gleich im Stall, schlachtet gleich einen Mastochsen und gleich wird da was großes Mahl zugerichtet. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und der Junge wartet nur, der schaut zu, was der Papa alles macht jetzt für mich. Und dann bringt er noch einen Ring, steckt mir einen Ring auf den Finger. Er ist zum Leben erweckt und wird neu eingekleidet. Oder Saul von Tarsus. Er ist Gott begegnet. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann wird er blind, liegt auf dem Boden, zerbricht. Ja, und dann geht er dort in Damaskus, da wo er hin wollte eigentlich, und geht und sitzt da und siehe, er betet. Er wartet, bis Gott weiterführt, bis Gott was macht, bis jemand kommt und ihm den Weg des Heils zeigt, geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Bis der Ananias kommt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, der Herr ist auch mir erschienen und jetzt legt er die Hände auf und er wird sehend. Er hat nicht mehr die Christen verfolgt. Weißt du, in seinem Leben hat sich radikal verändert und das ist ein Merkmal eines echten Christen. Er verfolgt die Christen nicht mehr. Hat die ganzen Briefe, die er dabei gehabt hat, in den Mülleimer gesteckt. Die ganzen Haftbefehle, für die Christen da in Damaskus. Er hat sein Leben radikal geändert und jetzt beweist er, lies mal was, und jetzt beweist er, dass Jesus Christus der wahre Messias ist, der wahre Heiland ist. Die Leute können es nicht mehr fassen. Spinne ich jetzt oder ist es eine Falle? Was ist jetzt da los? Dass dieser Saul von Tarsus, der kam ja hierher, Christen zu verhaften und jetzt predigt er diesen Jesus Christus. Er ging nicht mehr zu den Juden zurück. Pass auf. Und das ist nämlich die Veränderung. Ein Kennzeichen, ein Merkmal eines wahren Gläubigen ist, er geht nicht mehr zurück. Er frisst nicht mehr, was der Hund ausgespuckt hat. Ja, das ist eine radikale Veränderung. Er trennt sich vom Judaismus. Ja, er hat sein Denken total verändert. Er hat umgedacht. Er sieht alles jetzt plötzlich ganz anders aus mit dem Lichte Gottes. Bekehrung ist Bruch mit dem alten Leben. Das sind Merkmale und Kennzeichen eines gottgefälligen Lebens, eines echten Gläubigen. Ja, er bricht mit dem Alten, alles was nicht von Gott ist, weg, 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 auch das noch weg und nehmen Sie das auch noch mit, alles weg. Er räumt auf mit der Rebellion gegen Gott. Er wollte es mit Jesus zuerst nichts zu tun haben und jetzt kriegt er nicht mehr genug von Jesus. Das war Saul von Tarsus. Oder schau die Bekehrung von Zachäus an. Jesus sagt, ich muss in deinem Haus einkehren. Und er geht mit dem Zachäus nach Hause. Der kleine Mann führt den großen Jesus heim. Und weißt du, was da passiert? Und plötzlich, Jesus setzt sich hier nur hin. Und dann fängt er aufzuräumen. Meister, wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe es zurück, bezahle viermal und dergleichen. Kennzeichen eines Gläubigen ist, dass er zu Hause alles aufräumt in seinem Haus, was nicht in sein Haus reingehört, was alles gestohlen ist. Wiedergutmachung. Merkmal eines echten Gläubigen ist, dass er nicht mehr Mitläufer ist, ein frommer Mitläufer ist, so wie das Pöbelvolk im Alten Testament war, in der Wüste. Ja, Gott segnet, ich möchte auch dabei sein. Nein, nicht nur, damit sie gesegnet sind, nein. Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Apostellehre, in dem, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, das wurden die Neubekehrten weitergelehrt. Sie haben keine andere Überlieferung als die von Jesus, die Jünger weitergegeben haben. Wahre Gläubige hören auf das Wort Gottes. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in dem, was die Bibel sagt. Apostelgeschichte 2, Vers 42 noch. Sie blieben in der Gemeinschaft. Auch Paulus blieb noch eine ganze Weile in Damaskus, bis sie ihn über die Mauer nach Hause geschickt haben. Du bist dort besser aufgehoben, bewähr dich mal zu Hause zuerst mal und so weiter. Und dann, ich hab's vom Herrn empfangen, nicht von den Aposteln und nicht vom Bruder Ananias. Die Gläubigen sind jetzt eine Familie und für Paulus waren die Gläubigen jetzt seine Familie. Jesus ist in der Gemeinde, wo 32 versammeln. Meine Lieben, da ist Jesus und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur Fernsehgottesdienste haben. Am Fernsehgottesdienst ist Jesus nicht da. Ja, da ist nur da diese Glotze da, aber da ist nicht Jesus da. Und wenn es nicht passt, kann es ausschalten. Aber die Ruth hat zu der Naomi gesagt, Naomi, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Plötzlich gehören wir zu der Familie Gottes. Wahre Gläubige entdecken das Gebet und das Abendmahl. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Sie hatten alles gemeinsam. Niemand sagte, das ist mein Haus, das ist mein Auto, das sind meine Schuhe, das sind meine Kleider. Ja, sie teilten das. Wahre Christen sind keine Egoisten mehr. Sie haben das steinerne Herz verloren. Sie haben eine Operation, eine Herzoperation hinter sich. Wahre Gläubige teilen, sind warmherzig und barmherzig und sind nicht mehr eingebildet. Mein Haus, mein Herr. Nein, das ist unser Vater. Jesus lehrt uns im Vater unser zu sagen. Mein. Verstehst du, wir sind alles eine Familie Gottes. Sie haben Gnade erlebt und jetzt geben sie die Gnade weiter. Wahre Gläubige werden vom Heiligen Geist versiegelt. Auch wieder ein Zeichen. Sie tragen ein Siegel Gottes, bevor der Antichrist die Menschen versiegelt. Und wir sind kurz davor, kurz davor. Wir tragen schon diese Malzeichen und diese Brandmale und so weiter. Und bald werden wir nicht mehr uns frei bewegen können. Aber wir sollten uns vorher vom Heiligen Geist versiegelt werden. Sie leben das Leben einer anderen Art. Ein weiteres Merkmal eines wahren Gläubigen ist, und jetzt bitte halte ich fest, dass Satan dich angreift. Halleluja! Ein wahres Zeichen der Gotteskindschaft ist, dass der Teufel dich angreift, dass der Teufel dir keine Ruhe gibt, dass der Teufel ja dich verfolgt. Satan schlägt mich mit Fäusten. Ein Zeichen, dass du echt bist. Verstehst du, mein Vater hat immer so guten Spruch gehabt, und hinter dem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Du hast das, was die anderen nicht haben. Deshalb sind sie neidisch auf dich, deshalb sind sie eifersüchtig auf dich, deshalb imitieren sie dich, deshalb machen sie dir alles nach. Ach, was weiß ich, die größten Probleme. Satan greift dich buchstäblich an. Und das, deshalb heißt es, lass dich vom Teufel nicht nehmen, das, was du hast. Sei stolz auf das und lass dich nicht beirren. Satan schlägt dich mit Fäusten. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Ich bin allein, was ich bin durch die Gnade Gottes. Ich habe nicht verdient. Ich bin gar nicht wert. Ich habe kein blaues Blut in meinen Adern, bin nicht adlig. Ach, was weiß ich. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der Herr ist meine Stärke. Wenn Gott mir nicht helfen würde, würde ich heute Mittag nicht hier. Wahre Gläubige, noch ganz schnell, was wahre Gläubige sind. Wahre Gläubige haben einen kindlichen Glauben. Sie können sagen, aber lieber Vater. Daddy, Papi. Ja, aber lieber Vater, sind begeistert vom lieben Gott, sind begeistert vom Heiligen Geist, sind begeistert von Jesus. Wahre Gläubige haben Jesus viel zu verdanken. Römer Kapitel 10, Vers 9. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, das ist wahres Glaubensleben. Du bekennst mit dem Munde. Bekennende Christen bekennen, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Ob sie Jesus verstehen oder nicht verstehen, ich liebe Jesus, weiter nichts. Und die ersten Christen in Markus 16, da lesen wir, und sie plauderten von Jesus. Sie plauderten, sie predigten nicht. Die ersten Christen predigten nicht, sie plauderten. Das hast du gehört bei der Marie, bei der Luise, bei dem Karl, beim Fritzchen, das was passiert. Ja, sie plauderten. Ja, erzählten, ob es manchmal stimmte oder nicht stimmte, aber sie plauderten. Sie plauderten. Wahre Gläubige leben zwischen Welten, zwischen Himmel und Erde. Sie sind nicht ganz in der Welt und sie sind nicht ganz im Himmel noch nicht. Verstehst du, sie sind dazwischen irgendwo. Ihr Wandel ist aber schon im Himmel. Halleluja. Ihr Name ist im Himmel angeschrieben. Ein echter Christ weiß, dass er nicht mehr zu den ungläubigen Menschen gehört, sondern zu der Gemeinde. Aber da fehlt auch noch so viel. Echte Kinder Gottes sind im Himmel angeschrieben. Sie wissen, mein Name dort steht. Selbst ob mit Teufel untertan sind oder nicht, mein Name steht dort. Wahre Gläubige gehören der großen, unsichtbaren Gemeinde, die weltweit ist. Und ja, dass man plötzlich die evangelischen, die baptistischen, die katholischen Leute anerkennt und sagt, ja, auch dort gibt es Gläubige. Und es gibt überall schwarze Schafe und es gibt überall Heilige. Verstehst du? Deshalb, man sortiert die Menschen nicht mehr so richtig aus und sie werden erkannt an der Liebe. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder oder seine Schwester, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, denn er sieht, wie kann er Gott lieben, denn wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Ein echter Christ lässt sich durch die Kraft Gottes verändern. Er liebt auch die, die gar nicht in seinem Verein sind, in seiner Gemeinde sind. Er liebt die anderen. Er liebt die, die draußen sind. Verstehst du? Auch die Menschen, die draußen sind. Und wir sollen die Menschen noch mehr lieben, die draußen sind, als die, die drin sind. Denn die brauchen die Liebe Gottes. Die kennen den Heiland noch nicht. Die haben noch keinen Frieden. So. Kennzeichen eines echten Gläubigen, eines echten Glaubens. Sie können loslassen. Sie klammern sich nicht an irgendetwas. Und so weiter. Der Heilige Geist kann sie verändern. Ein echter Christ ist mit Christus gekreuzigt. Er lebt nicht mehr. Christus lebt in ihm. Er stellt sich nicht mehr in den Mittelpunkt. Mich müssen sie alle lieben. Mich müssen sie alle grüßen. Mich müssen sie alle gut behandeln. Nein, er nennt sich nichts mehr so wichtig, sondern Christus, der in ihm wohnt, ist sein Ein und Alles. Preis dem Herrn. Galater Kapitel 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber bin im Fleische, das lebe ich noch im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Unser Jonathan, mein Enkelsohn, da hat die Kinderstunden-Tante von Ostern was erzählt, also dass Jesus gekreuzigt wird. Und dann geht er, der ging noch in den Kindergarten, und dann erzählt er im Kindergarten, ich muss gekreuzigt werden. Ich muss gekreuzigt werden. Dass sogar mein Sohn kommen musste und mal klarstellen sollte, was das soll. Ich soll gekreuzigt werden. Weißt du, der hat es verstanden, kindlich. Ich soll gekreuzigt werden. Aber eigentlich müssen wir alle gekreuzigt werden. Wir haben alle kein Existenzrecht. Ich muss gekreuzigt werden. wahre Merkmale eines wahren Gläubigen ist, dass er gekreuzigt ist. Egal, was die Leute sagen, wenn sie Leute einen loben und preisen, ach, nächstes Mal werden sie mich wieder verfluchen. So, mir macht das nichts aus, wenn die Leute mich verfluchen und wenn die mich selig preisen. Ich weiß, wer ich bin und was ich bin und wen ich glaube und was mein Leben ausmacht. So, ein weiteres Merkmal, Philipper Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, tut nichts aus Selbstsucht, dass ich gesehen werde, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das, was es der anderen ist. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus war, der, obwohl er Gestalt Gottes hatte, er es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde wie die Menschen, wie alle Menschen, und entäußerte sich als ein Mensch, dass er an seiner Erscheinung als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das war Jesus. Und wir sollen so sein wie Jesus, nicht der verherrlichte Jesus. Zuerst, bevor du auferstehst, musst du zuerst sterben, musst gekreuzigt werden. Der Stolz eines echten Christen ist gebrochen. Das ist ein Kennzeichen, bin ich mir stolz, was soll ich denn? Und die Liebe Christi in mir, das ist das, was mein Leben ausmacht. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns tagtäglich erneuerst. Nichts bleibt so, wie es war. Wir sind eine neue Schöpfung. Halleluja, Lob und Dank. Vater im Himmel, berühre die Menschen, die heute das Wort gehört haben. Verwandle meine Hörer in das Bild deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, und heile alle ihre Gebrechen, damit sie dir besser dienen und dir nachfolgen können und damit wir alle miteinander Zeugen der Kraft und der Allmacht Gottes sein können. Herr, wir müssen heute noch Feuerproben bestehen und du hilfst uns, all diese Feuerproben, die tagtäglich so auf uns zukommen, dass wir sie bestehen und uns darin bewähren. Vater, ich danke dir, dass du auch jetzt Menschen hilfst, die sich unsere Fürbitte anbefohlen haben. Du veränderst uns von innen nach außen, Herr. Deine Liebe ist es, was uns umgestaltet. Ich danke dir für dein Wort und lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Vater, in Jesu Namen bitte ich das. Amen.